die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 1. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 1. Da schreibt der Apostel Paulus: Macht keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Ist Christus in Einklang zu bringen mit dem Teufel? Was haben Gläubige mit Ungläubigen gemeinsam? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen dem Tempel Gottes und Götzenbildern? Und der Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt: Ich will in ihrer Mitte wohnen und unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Deshalb sagt er auch: Verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen. Berührt nichts Unreines, dann werde ich euch annehmen. Ich will euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. So wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unserem Tun und in unseren Gedanken beschmutzt. Lasst uns durch unsere Ehrfurcht vor Gott unsere Heiligkeit vollenden. Das Thema der Predigt lautet: Gott will uns ganz, seinetwegen und unsertwegen. Der Bibeltext, den wir eben miteinander gelesen haben, ist übersichtlich aufgebaut. Da steht am Anfang und am Ende eine Aufforderung: keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen zu machen. Dazwischen ist der Hauptteil, in dem Paulus die Begründung dafür nennt. Der erste Predigtpunkt lautet: Götzendienst und Gemeinschaft mit Gott sind unvereinbar. Paulus schreibt in den Versen 14 bis 16a: Macht keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Ist Christus in Einklang zu bringen mit dem Teufel? Was haben Gläubige mit Ungläubigen gemeinsam? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen dem Tempel Gottes und Götzenbildern? Da steht also am Anfang die eindringliche Aufforderung an uns: Macht keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Oder wie es wörtlich heißt, zieht nicht an einem Joch mit den Ungläubigen. Es macht Sinn, erst einmal zu klären, was Paulus damit meint. Wie grundsätzlich meint er das, dass Christen keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen machen sollen, dass sie nicht an dem Joch mit den an dem gleichen, an demselben Joch mit Ungläubigen ziehen sollen. Es kann damit nicht gemeint sein, dass Christen jeglichen Kontakt zu Nichtchristen abbrechen sollen. Wenn also jemand unter uns hier heute Morgen ist, der überhaupt keine Beziehungen zu Nichtchristen hat und er meint, dass es richtig so ist und er beruft sich möglicherweise noch hier auf 2. Korinther 6, auf diese Stelle, der ist im Irrtum. Paulus sagt an anderer Stelle, in 1. Korintherbrief Kapitel 5, dass das gar nicht geht, dass wir sämtlichen Kontakt mit Nichtchristen abbrechen. Paulus sagt, wir müssten eigentlich dann diese Welt verlassen oder als Wüstenvater in die Wüste auswandern. Das ist aber keine wirkliche Option, sich als Eremit aus dieser Welt zurückzuziehen. Oder schauen wir etwas offensiver auf diese Sache. Wenn da zwei sind, ein Nichtchrist und ein Christ, wer steht in erster Linie in der Verantwortung, den Kontakt zu suchen, die Beziehung aufzubauen? Es ist der Christ. Der Christ, der braucht von dem Nichtchristen nicht zu erwarten, dass der von sich aus ein Anliegen hat, ihm irgendetwas zu bringen. Der Christ hat aber etwas, das er den Nichtchristen bringen soll und bringen muss, das nur er ihm bringt, nämlich das Evangelium. Das heißt, Christen treten von sich aus mit Nichtchristen in Kontakt. Sie suchen nach einer Möglichkeit, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Das heißt, Paulus meint hier etwas anderes, wenn er sagt, dass wir keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen machen sollen. Er meint damit, dass Christen mit Nichtchristen keine Gemeinschaft in deren Götzendienst haben sollen. Das ist damit gemeint. Christen sollen mit Nichtchristen keine Gemeinschaft in deren Götzendienst haben. Und Paulus geht auf dieses Problem im 2. Korintherbrief relativ kurz ein. Vor allem eben an dieser Stelle, die wir miteinander gelesen haben. Im ersten Brief an die Korinther hatte er ihnen ausführlicher darüber geschrieben, nämlich in den Kapiteln 8 bis 10. Und in Kapitel 10, da steht die Hauptaufforderung, die Paulus an die Korinther gerichtet hat: flieht vor dem Götzendienst. Und das beinhaltete für die Korinther das Verbot an sogenannten Mahlfeiern zu Ehren von Götzen teilzunehmen. Solche Feiern gab es in einer Stadt wie Korinth aller Orten. Solche Feiern zu Ehren einer Gottheit konnten in einem Tempel stattfinden oder in einem Tempelrestaurant oder auch privat. Und solchen Feierlichkeiten fernzubleiben, vor allem wenn man eingeladen worden war, das hatte Konsequenzen. Derjenige, der diese Einladung ausschlug und der Feier fernblieb, dessen Ansehen sank in der Gesellschaft herab. Christlichen Kaufleuten gingen wichtige Geschäftsbeziehungen verloren, die eben auf solchen Feierlichkeiten geknüpft wurden. Sie mussten in Kauf nehmen, in Zukunft erhebliche finanzielle Einbußen zu erleiden, die sie sogar in die Armut führen konnten. Das heißt, die Aufforderung von Paulus, sich vom Götzendienst fernzuhalten, die ging wirklich an die Existenz. Und einige Korinther, reiche, wohlhabende Korinther, waren offensichtlich nicht bereit, der Aufforderung von Paulus nachzukommen. Wir können davon ausgehen, dass Paulus über diese Sache des Götzenopferfleisches und der Teilnahme an Götzenopferfeiern schon bei der Gemeindegründung mit den Leuten darüber geredet hat. Also dass das nicht erst im ersten Korintherbrief und dann später im zweiten Korintherbrief thematisiert wurde. Das war Elementarunterricht. Was heißt es, was hieß es für Paulus, sich zu Christus als Herrn zu bekehren? Es hieß für Leute in Korinth, sich von den alten Götzen zu trennen und von dem Götzendienst. Nun musste Paulus sogar im zweiten Korintherbrief nochmals darüber schreiben. Er tut dies kurz, aber eindringlich. An den Anfang stellt er die klare Aufforderung, dass Christen keine Gemeinschaft mit Nichtchristen in deren Götzendienst haben sollen. Und dann stellt er den Korinthern 5 Fragen, auf die er selbst und sie, die Korinther auch, die Antwort bereits wissen. Die erste Frage: Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Erwartete Antwort ist, sie passen nicht zusammen. Überhaupt nicht. Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Erwartete Antwort, rein gar nichts. Ist Christus in Einklang zu bringen mit dem Teufel? Natürlich nicht. Was haben Gläubige mit Ungläubigen gemeinsam? In geistlicher Hinsicht überhaupt nichts. Götzendienst und Gemeinschaft mit Gott sind unvereinbar. Diese Stelle wird zu Recht auch bei der Frage danach, ob ein Christ mit einem Nichtchristen eine Partnerschaft eingehen darf, herangezogen. Diese Verse sprechen nicht in erster Linie über die Ehe, sondern über den Götzendienst. Aber die Anwendung für den Bereich der Ehe liegt nahe, wenn Paulus hier sagt, was haben Gläubige mit Ungläubigen gemeinsam in geistlicher Hinsicht? Nichts. Daraus leitet sich ganz logisch ab die Anfrage an jeden Christen, vor allem den, der sich überlegt, wen er heiraten soll. Welche Gemeinschaft hast du mit einem Nichtchristen in der Ehe zu erwarten? Nichts in geistlicher Hinsicht. Dies entspricht einer anderen Aussage von Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 39, wo er eben sagt, dass Christen oder dass Witwen, wenn sie wollen, wieder heiraten können, nur soll es eben ein Christ sein. Die Gemeinschaft mit Gott ist gegründet in Gerechtigkeit. Gehen wir diese Gegensatzpaare noch einmal durch. Das erste Gegensatzpaar, Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, sind einander entgegengesetzt. Unsere Gemeinschaft mit Gott ist gegründet in Gerechtigkeit, weil wir von Gott gerecht gesprochen worden sind. Weil Jesus sein Leben als stellvertretende Sühne für unsere Sünden gegeben hat. Wir sind befreit worden, Gott durch den Heiligen Geist in Gerechtigkeit zu dienen. Götzendienst auf der anderen Seite beinhaltet immer Gesetzlosigkeit. Zunächst einmal allein deshalb, weil es direkt gegen das wichtigste aller Gebote, nämlich das erste Gebot, verstößt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gegensatzpaar, Licht und Finsternis. Gott sagt der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief, Gott ist Licht. Gott ist heilig, er allein ist aus sich heraus heilig. Und alles, was er heiligt, ist dann auch heilig, bekommt Anteil an seiner Heiligkeit. Gott ist allein die Quelle des Lebens, der Freude und des Heils. Wer hingegen Götzendienst betreibt, begibt sich in den Bereich der Finsternis. Und im Bereich der Finsternis ist er gottfeindlichen Mächten ausgeliefert. Wir hingegen stehen im Glauben an Jesus Christus unter Gottes gnädiger Herrschaft. Wer sich mit Götzen einlässt, bekommt es dann aber mit dem Gegenspieler Gottes, dem Teufel, zu tun. Diese Gegensätze unterstreichen, dass Christen mit Nichtchristen in geistlicher Hinsicht nichts gemeinsam haben. Christen dienen ihrem Herrn Christus. Ihr Leben steht nicht unter der Herrschaft böser Mächte wie bei den Ungläubigen. Nichtchristen hingegen, ob sie es bewusst oder unbewusst tun, leben unter der Herrschaft des Teufels und aller seiner Dämonen. Auf die Ausrichtung des Lebens zwischen einem Christen und einem Nichtchristen könnte unterschiedlich nicht sein. Christen warten auf die Wiederkunft von Jesus. Sie haben die gewisse Hoffnung, dann für immer erlöst und ewig bei ihm zu sein. Nichtchristen erwartet dann, wenn Jesus wiederkommt, sein endgültiger Richterspruch, der sie in die ewige Verdammnis bringt. Also auch der doppelte Ausgang am Ende, ewige Verdammnis und ewiges Leben, macht noch einmal deutlich, geistlich gibt es keinerlei Gemeinsamkeiten zwischen Christen und Nichtchristen. Und dann spitzt Paulus es in der fünften und letzten Frage noch einmal zu. Welche Übereinstimmung gibt es zwischen dem Tempel Gottes und Götzenbildern? Auch hier die erwartete Antwort, gar keine. Und spätestens hier macht Paulus deutlich, welche Gefahr er für Gläubige in der Gemeinschaft mit Ungläubigen sieht. Dass sie an dem Götzendienst der Nichtchristen teilhaben. Und hier wird es eben auch schwierig. Es ist ja die Frage, wann beginnt es? Der Nichtchrist kommt ja nicht in der Regel so zu mir, auf mich zu und sagt, komm, lass uns gemeinsam Götzendienst treiben. Da könnte ich sagen, nee, mache ich nicht. In der Regel kommt es versteckt und verdeckt. Wir merken es nicht, dass unsere Denkweise langsam nicht oder immer weniger der biblischen Ausrichtung entspricht. Wieso? Wieso steht Gott im Mittelpunkt von allem? Warum sollte das so sein? Habe ich nicht auch ein Recht darauf, mein Leben zu führen? Bei dieser Einstellung hätte der Christ schon eine wesentliche Überzeugung des Nichtchristen übernommen, nämlich die, dass es natürlich auf mich ankommt und darauf, dass ich mich selbst verwirkliche. Worauf denn sonst? Es stellt sich die Frage, wie wir das Thema des Götzendienstes angemessen auf unsere heutige Situation anwenden. Es ist in unserer Gesellschaft nicht so klar ersichtlich, wo Götzendienst getrieben wird. Sicherlich, wir wissen ja, in der Moschee, da beten die Leute zu Allah und das ist Götzendienst und da gehen wir nicht hin. Der Götzendienst, der in unserer Gesellschaft getrieben wird, den erkennt man, wenn man genauer hinsieht. Und wenn man genauer hinsieht, sieht man, es gibt eine Unzahl von Götzen, denen die Menschen anhängen. Legen wir einmal Martin Luthers Bestimmung zugrunde. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und wenn es nicht der eine wahre Gott ist, der sich in Jesus Christus offenbart hat, an den du dein Herz hängst, wenn es der nicht ist, dann hängt dein Herz an irgendeinem Götzen, an einem oder an mehreren. Was sind die Götzen des normalen, bürgerlichen Deutschen? Ich greife einige heraus. Geld und Wohlstand. Sie werden von den Deutschen und sie sind von den Deutschen erarbeitet worden, das ist richtig. Es ist ihnen nicht so in den Schoß gefallen. Aber sie werden auch angebetet. Und das ist falsch. Geld und Wohlstand sollen uns Sicherheit geben, dass wir es uns auf dieser Erde möglichst komfortabel einrichten können. Wir wollen auf dieser Erde ein möglichst schönes Leben führen. Wollen, wenn es irgend geht, den Himmel auf Erden verwirklichen. Und dafür ist neben Wohlstand und Sicherheit, also das sind schon mal zwei Götzen, der Wohlstand, daraus abgeleitet die Sicherheit. Und daraus da muss noch ein weiterer Götze hinzukommen, damit wir das Leben genießen können, nämlich Gesundheit. Wahrscheinlich millionenfach wird in Deutschland, insbesondere zum Jahreswechsel, gesagt, das Wichtigste ist, gesund zu sein und gesund zu bleiben. Wenn jemand einen Satz so anfängt und diesen Satz ernst meint, wenn er sagt, das Wichtigste ist, dann ist er gerade dabei, seinen Götzen zu benennen. Gesundheit ist wichtig. Gerade wer Krankheit erfährt, weiß oft erst im Umkehrschluss, wie wertvoll die Gesundheit ist. Aber Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Wohlstand, Sicherheit, Gesundheit. Drei verbreitete Götzen im deutschen Volk. Diese Götzen sind dann die Basis für weitere Götzen, die wir verehren. Spaß und Lustbefriedigung ohne jegliche Wertebindung. Und dass wir viel Spaß haben, dass wir unterhalten werden. Dafür sorgen dann die Massenmedien und die Konsumtempel. Und für viele Deutsche, gerade für die bürgerlichen Deutschen, gibt es einen weiteren Götzen. Das ist die Bildung. Bildung wiederum ist wichtig ist aber nicht das Wichtigste. Und die entscheidende Frage ist ja, wozu bilden wir uns? Ein erklärtes Ziel der Bildung in Deutschland ist es ja, Menschen es zu ermöglichen, ihr Leben selbst zu verwirklichen. Auf diese Weise fördert die Bildung Selbstbestimmung und Egoismus. Alle diese Götzen, die ich jetzt aneinandergereiht habe, haben eines gemeinsam. Sie sollen dem Menschen auf seinem Ego-Trip der Selbstbestimmung dienen. Der Urgötzendienst des Menschen von Adam her, das ist sein Wille zur Selbstbestimmung gegen Gott. Die Hauptsünde des Menschen besteht in seinem Wunsch und Willen, dass sich die Welt um ihn drehen soll. Und auch wir stehen in der Gefahr, Gott selbst für unseren Ego-Trip zu missbrauchen. Das geschieht dann auf die Art und Weise, dass wir Gottes Liebe nur ein wenig umdeuten. Dass wir Gottes Liebe so deuten und verstehen, dass wir sagen, Gottes Liebe besteht doch darin, dass Gott sich um uns dreht. Was anderes kann Liebe denn sein, als dass der, der mich liebt, anfängt, sich um mich zu drehen? Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte, wenn Gott so mit uns umgeht. Dass er anfängt, sich um uns zu drehen. Gott würde uns zum Götzendienst verleihen. Gott hätte in dem Moment aufgehört, unser Gott sein zu wollen. Die Liebe des dreieinigen Gottes besteht ja in Wirklichkeit darin, dass er uns dazu befreit, dass wir uns um ihn drehen. Dass wir unter seine gnädige und absolute Herrschaft in Christus kommen. Gott steht ja im Mittelpunkt von allem. Das ist für Gott selbstverständlich. Das macht seine Freude am Gottsein aus. Gott steht im Mittelpunkt für uns, weil davon unsere ewige Seligkeit und Freude an Gott abhängt. Gott will uns ganz, seinetwegen und unsertwegen. Und das möchte ich im zweiten Predigtpunkt vertiefen. Gott hat uns zu innigster Gemeinschaft berufen, weil er unser Gott sein will. Da schreibt Paulus in den Versen 16b bis Kapitel 7, Vers 1a. Der Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb sagt er auch, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen. Berührt nichts Unreines, dann werde ich euch annehmen. Ich will euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Der Hauptkampf, indem es in all unseren Anfechtungen und Versuchungen geht, das ist der Kampf gegen den Götzendienst. Und die entscheidende Frage stellt sich ja, wie können wir unseren Drang zum Götzendienst, den ja jeder an sich selbst erfährt, wie können wir diesem Drang widerstehen? Das können wir nur durch Gottes Gnade, aber da müssen wir genauer nachfragen, Was bewirkt Gott in seiner Gnade denn an uns, dass wir dem Götzendienst eine Absage erteilen können? Und die Antwort ist klar. Gott öffnet uns die Augen für seine überwältigende Herrlichkeit, die er uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Gott gibt uns Einsicht und Verständnis, wofür, dass es nichts Schöneres gibt, als dass dieser überwältigend herrliche Gott uns zusagt, dass er unser Gott sein will. Und dass er alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hat, dass dies geschehen kann. Die Lust zum Götzendienst wird gebrochen, indem wir überwältigt werden von der Freude, unter der Herrschaft dieses Gottes und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Gott selbst weiß ja, dass er der Sinn von allem ist. Gott weiß, dass der einzige Sinn unseres Lebens darin besteht, ewig unter seiner absoluten Herrschaft zu leben und angesichts seiner Herrlichkeit zu jauchzen und ihn anzubeten. Gott weiß, dass unsere Seligkeit darin besteht, von Freude an ihm erfüllt zu werden, mehr als wir uns das jetzt vorstellen können. Darin besteht Gottes große Liebe zu uns, dass er uns dazu befreit, uns um ihn als dem Zentrum von allem zu drehen. So, und die Herrlichkeit der Gemeinschaft mit Gott, zu der er uns in Christus befreit hat, die macht Paulus im Predigttext zunächst am Bild vom Tempel deutlich. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, betont Paulus. Er entlarvt hier einmal mehr, wie sinnlos es ist, wenn Christen Götzendienst treiben. Also dass ein Tempel des Heiligen Geistes anfängt, Götzendienst zu treiben, ist ein Widerspruch in sich. Ein Götzentempel der damaligen Zeit oder auch wie eine Moschee heute, das ist ein Ort toter, von Menschenhänden gemachter Götzen. Christen dienen keinen toten Götzen, sondern dem lebendigen Gott. Sie dienen ihm heute seit Pfingsten nicht mehr dadurch, dass sie in einen von Menschen gemachten Tempel gehen. Man kann sich Häuser bauen, in denen man Gott anbetet. Aber es gibt keine an und für sich heiligen Orte mehr auf dieser Welt. Es gab einmal die Ordnung vom Sinai, wo Gott seinem Volk in der Stiftshütte begegnete. Später dann begegnete er dem Volk Israel vor allem im Tempel von Jerusalem. Diese Zeit ist vorbei, seitdem Christus gekreuzigt wurde, seitdem er auferstanden ist und seitdem er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Seitdem Jesus auf dieser Welt war, gilt, dass alle, die an ihn glauben, nicht in einen Tempel Gottes gehen, sondern sie selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. Überhaupt, warum greift Paulus diese Bildrede vom Tempel Gottes auf? Natürlich sind wir kein Gebäude geworden dadurch. Welchen Sinn hat es, in Anknüpfung an das Alte Testament zu sagen, dass wir der Tempel Gottes sind? Paulus will damit verdeutlichen, dass die Gemeinschaft zwischen Gott und uns unüberbietbar innig ist. In dieser Gemeinschaft stehen wir durch den Glauben an Jesus Christus. Und diesen Glauben bewirkt der Heilige Geist durch Gottes Wort in seiner Allmacht und Gnade. So innig als wie mit der Gemeinde von Jesus Christus war Gott noch nie mit seinem Volk verbunden. Und wenn Jesus wiederkommt und Gottes Herrschaft vollendet, wird die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk vollendet sein. Und dass es vollendet sein wird, bedeutet die Gemeinschaft zwischen Gott und uns in der Vollendung ist unüberbietbar in alle Ewigkeit. Und dass sie so unvorstellbar innig werden sollte, die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk, das hatte Gott im Alten Testament schon vorhergesagt und zugesagt. Paulus zitiert ein paar solcher Stellen, um deutlich zu machen, dass sie sich in der Gemeinde von Jesus Christus erfüllt haben. Er zitiert: Ich will in ihrer Mitte wohnen und unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Paulus zitiert hier aus 3. Mose Kapitel 26, aus Hesekiel Kapitel 37. Diese zwei Stellen verbindet er hier. In 3. Mose 26 ist dies eine Verheißung für das Leben im verheißenen Land. In Hesekiel 37 ist dies eine Verheißung für die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft. Weiter zitiert Paulus aus dem Alten Testament: Verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen. Berührt nichts Unreines. Dann werde ich euch annehmen. Ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Hier lehnt Paulus sich an zwei Stellen an, aus Jesaja 52 und 2. Samuel Kapitel 7. In Jesaja 52 verspricht Gott, sein Volk aus Babylon zu befreien. Sie sollen sich, wenn das geschieht, spätestens dann von allen Götzen Babylons trennen. In 2. Samuel Kapitel 7 verspricht Gott dem König David, dass er der Vater seines Sohnes sein will und dass der Sohn Davids der Sohn des lebendigen Gottes sein soll. Diese Verheißungen aus dem Alten Testament wendet Paulus auf die christliche Gemeinde an und sieht sie als in ihr erfüllt an. Die Verheißungen, sagt Paulus, hat Gott uns gemacht. Sie sind in der Gemeinde erfüllt, weil die Gemeinde in Christus ist, in dem alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Die Verheißungen, wie sie im Alten Testament stehen, sind eine Vorschattung, sie sind ein Abbild ihrer wirklichen Erfüllung. Etwa im Propheten Hesekiel, da wird die vollkommene Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk Israel im Bild eines neuen, vollkommenen Tempels dargestellt. Die Erfüllung haben wir in Jesus Christus. Jesus ist der wahre Tempel Gottes. Jesus ist der eine Ort in der Welt, in der uns Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit begegnet. Es war damals, als Christus auf der Erde war, sein menschlicher Leib. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jetzt ist Christus leibhaftig im Himmel. Und was wir hier auf der Erde haben, ist sein Evangelium. Und das sind wir als Gemeinde, die seinen Leib bilden. Durch den Glauben an Christus sind wir selbst ein Tempel des lebendigen Gottes. Das heißt, in Christus und der Gemeinde aus Juden und Nichtjuden erfüllt sich die prophetische Ankündigung eines vollkommenen Tempels. Sie erfüllt sich auf überraschende und unüberbietbare Weise. Im Propheten Jesaja verspricht Gott, dass er sein Volk aus der Gefangenschaft in Babylon und aus dem Götzendienst dieses Landes befreit. Auch hier darf man nicht zu kurz springen. Babylon und sein Götzendienst sind ein Symbol für alle gottfeindlichen Mächte. Und die Befreiung Israels aus der babylonischen Gefangenschaft, die wies über sich hinaus auf eine endgültige Befreiung von allen gottfeindlichen Mächten. Wiederum ist diese Verheißung erfüllt in der Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Christus hat sie durch seinen Tod erlöst von allen gottfeindlichen Mächten. Wir sind nicht nur erlöst von einer weltlichen Macht, von irgendeiner babylonischen oder von einer russischen Übermacht. Wir sind nicht erlöst nur von irgendwelchen bösen Menschen und Mächten. Wir sind erlöst von den bösen Mächten, die dahinter stehen, dem Teufel und seinen Dämonen. Wir sind erlöst von der Sünde und von dem Tod und von dem ewigen Verderben. Gott hat dies an uns getan. Er ist in Christus in unsere Mitte getreten. Er hat Wohnung unter uns genommen. Und er ist bei uns in Ewigkeit durch seinen Heiligen Geist. Auch hier gilt die Gemeinschaft mit Gott, zu der wir durch Christus befreit worden sind und wodurch solche Stellen wie Jesaja 52 sich erfüllt haben. Diese Gemeinschaft ist unüberbietbar. Jetzt ist sie noch nicht vollkommen, aber sie wird vollendet, wenn Christus die Herrschaft Gottes am Ende vollendet, wenn am Ende dann Gott alles in allem sein wird. Und auch die nächste Stelle noch, 2. Samuel 7, da hat Gott dem David versprochen, dass er seinem Sohn ein Vater sein will. Dieser Sohn sollte als König über Gottes Volk regieren. Und auch diese Verheißung erfüllte sich als Abbild, als Vorschattung in Davids Sohn Salomo. Er war der Sohn und Thronnachfolger Davids. Aber auch hier gilt, die wirkliche Erfüllung dieser Zusage sehen wir in Jesus Christus. Er ist der Nachkomme Davids und zugleich wahrer Gottessohn von Ewigkeit. Jesus ist nicht nur zum Sohn erklärt worden, gleichsam adoptiert, sondern er ist in seinem Wesen ewiger Sohn Gottes. Er hat durch seinen Gehorsam gegenüber dem Vater die Zusagen Gottes erfüllt. Und durch den Glauben an Christus, den einen wahren Sohn Gottes, sind wir, die wir an ihn glauben, Söhne und Töchter Gottes. In Christus haben wir Gott als Vater. Alles, was Gott je an Vaterschaft und Vatergüte seinem Volk verheißen hat, das hat sich in Christus und seiner Gemeinde auf unüberbietbare Weise erfüllt. Inniger geht es nicht mehr, als dass uns der dreieinige Gott in seinem Sohn in sich hineinholt. Kraft der Wirklichkeit, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Paulus schließt die Reihe von Schriftzitaten aus dem Alten Testament mit den Worten ab: So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Brüder. Gott hat so fest von uns Besitz ergriffen, dass wir selbst in Christus vollkommene Heilige sind. Ein vollkommen heiliger Bau, ein Tempel, ein Heiligtum Gottes. Gott umhüllt uns und durchdringt uns mit seiner Gegenwart. Er bewirkt dies durch sein Wort, das Glauben schafft, und durch seinen Heiligen Geist, mit dem uns Gott näher ist als wir uns selbst, wie Luther das einmal gesagt hat. Gott will uns ganz. Gott will diese vollkommene Gemeinschaft mit uns, weil er in sich ein Gott der Liebe ist, dem es die größte Freude bereitet, solche Gemeinschaft einzugehen und zu stiften. Gott will diese Gemeinschaft seinetwegen, das heißt, er möchte sich durch uns verherrlichen. Es hat ihm gefallen, sich durch uns, die wir alles von ihm erwarten, zu Ehren zu bringen. Ja, es ist ja so. Durch den Glauben ehren wir Gott, weil wir alles ihm zuschreiben. Alles bekennen wir, alles herkommt von dir. Gott will uns ganz auch unsertwegen. Wir bringen Gott zu Ehren, ja dadurch, wenn wir die Offenbarung in Christus und die dort offenbare Herrlichkeit Gottes, wenn wir diese dann mit der allergrößten Freude empfangen. Und hier sehen wir, wie beides zusammenpasst. Gott will uns ganz, seinetwegen und unsertwegen, dass Gott uns ganz will. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Diesen Gott in Ewigkeit anzuhängen, in innigster Gemeinschaft. Und Gott selbst steht dabei im Zentrum. Und wir erkennen in der Gemeinschaft mit ihm, ja, so ist es richtig. So ist es richtig. Das ist die rechte Ordnung des Universums in Ewigkeit. Beides passt zusammen. Wir bringen Gott zu Ehren, indem wir uns an ihm mit jubelnder Freude erfreuen und darin den Sinn des ewigen Lebens gefunden haben. Ja, der Götzendienst. Das ist das, was der Götzendienst in seinem Kern immer wieder macht. Er vergällt uns diese Freude an Gott. Und das ist das Schlimme am Götzendienst. Das Elend. Im Götzendienst suchen wir außerhalb dieses herrlichen Gottes den Grund für unsere größte Freude. Wir suchen irgendwo nach etwas, woran wir unser Herz hängen können. Wir verletzen dadurch die Ehre Gottes, weil wir so tun, als ob das Leben außerhalb seiner Herrschaft Sinn haben könnte. Es ist absurd, was wir da machen. Die Gemeinschaft, die Gott uns in seinem Sohn schenkt, und die Freude an ihm sind ein teures Geschenk. Und deshalb mahnt Paulus die Gemeinden am Schluss des Predigttextes, Kapitel 7, Vers 1. So wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unserem Tun und in unseren Gedanken beschmutzt. Lasst uns durch unsere Ehrfurcht vor Gott unsere Heiligkeit vollenden. Wir werden hier aufgefordert, uns von allem fernzuhalten, was unserem Stand als Heiligen widerspricht. Heilige sind wir, weil Gott uns in Christus geheiligt hat. Und jetzt nennt Paulus hier als Motivation dafür, den Götzendienst zu meiden, dem Götzendienst eine Absage zu teilen, er nennt hier als Motivation die Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, die Ehrfurcht vor Gott, die tritt hier neben die Freude an Gott. Ehrfurcht vor Gott und Freude an Gott. Das sind beides wesentliche Gefühle in uns, Neigungen, Gesinnungen in uns, die Gott so haben will. Und beide widersprechen sich nicht, die Ehrfurcht und die Freude an Gott. Beide Gesinnungen sind Ausdruck davon, dass wir die Herrlichkeit Gottes für schwer, für gewichtig, für herrlich erachten. In Freude erfahren wir die Gemeinschaft mit Gott. Wir erachten sie über alle Maßen bedeutsam. Und in der Ehrfurcht bewahren wir uns davor, die Gemeinschaft mit Gott nicht durch den Götzendienst zu zerstören. In der Ehrfurcht hüten wir uns davor, die Freude irgendwo anders zu suchen als in dem lebendigen Gott. Darum, liebe Geschwister, bewahrt euch in der allergrößten Freude an Gott und in der allergrößten Ehrfurcht vor seinem heiligen Namen. Bewahrt euch vor dem Götzendienst, aus dem Gott euch herausgeholt hat. Erkennt, dass Gottes Herrlichkeit alles andere weit überstrahlt. Amen.